Grüße Sie also zur heutigen Vorlesung. Letztes Mal haben wir im Grunde eine große Herausforderung der radikalen Philosophie in Hinblick auf die politische Praxis aus der unmittelbaren Vergangenheit thematisiert, in den unterschiedlichen Theologien der Befreiung steckt sehr viel, was auch zu lernen ist, was auch zu untersuchen ist, wozu auch noch weitere Studien erforderlich wären. Das können wir jetzt nicht vertiefen. Heute werden wir uns theoretischen Herausforderungen stellen, vor denen die radikale Philosophie in einer vergleichbaren Hinsicht, nämlich in Hinsicht auf das Begreifen politischer Praxis, befreiender politischer Praxis, steht. Wir werden uns also auseinandersetzen mit dem Verhältnis von Anarchismus und Marxismus. Sie wissen, die Spaltung zwischen der anarchistischen und der marxistischen Arbeiterbewegung war eines der großen Ereignisse des ausgehenden 19. Jahrhunderts und hat bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts eigentlich auch die internationalen Entwicklungen der Arbeiterbewegung mitgeprägt. Und insbesondere unsere Fragestellung nach einer Kritik der Politik ist da auf spezifische Weise vom Anarchismus aufgegriffen worden und jedenfalls in der marxistischen Tradition nicht wirklich immer verstanden worden, sondern da ist die Kritik der Politik dann ersetzt worden durch einmal Reduktionismus und zum anderen durch eine Art von Politizismus von oben in Gestalt der Parteilichkeit, die letzten Endes die Partei und ihr Führer Josef Stalin vorgab. Also insofern haben wir es hier mit einem wirklich heißen Thema zu tun. Ich will versuchen, nochmal das zu beziehen, allgemeiner auf die Aufgabenstellung und Schwierigkeit der Herrschaftskritik. Das erst einmal daran zu erinnern, dass es eine unverstandene Differenz oder eine weitgehend unverstandene Differenz gibt zwischen personalen und modernen Herrschaftsverhältnissen. Moderne Herrschaftsverhältnisse sind eben zwar durchaus auch institutionelle und strukturalisierte Verdichtungen von Macht. Also wir reden nicht über die, was sozusagen eine vulgär-anarchistische Illusion ist, über die Parole keine Macht für niemand, sondern wir reden über die Frage der Herrschaftskritik und Herrschaftsüberwindung. Die Schwierigkeit ist hier zu begreifen, was bedeutet sachlich vermittelte Herrschaft. Und das ist umso schwieriger, als das zum Teil ja historisch verbunden ist mit der liberalen Illusion, das sei alles vertraglich, rechtlich geregelt und man stünde sich da immer als freies Subjekt gegenüber. Es gibt auch Formen der modernen Zwangsarbeit, ja sogar der modernen Sklaverei, bis hin in die gegenwärtige deutsche Gesellschaft hinein übrigens, die sich eigentlich nur als Karikatur, als ein Vertrag von Freien und Gleichen begreifen lassen. Also das muss mitbegriffen werden in diesem Konzept der sachlich vermittelten Herrschaft, dass hier zwar immer auch ein Akt der soweit ja dann willentlich vollzogenen, insofern auch formell freiwilligen Unterwerfung impliziert ist, dass das aber keineswegs sozusagen dieses Eden von Freiheit, Gleichheit und Eigentum impliziert, von dem Marx in Bezug auf die Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft gesprochen hat. Hier ist vor allen Dingen verwirrend, dass es so etwas wie eine rückwirkende Personalisierung moderner Herrschaftsverhältnisse gegeben hat, von Max Weber, soweit pointiert, begriffen unter dem Begriff des Charismas. Also auch in modernen Herrschaftsverhältnissen findet eine Personalisierung statt. Die moderne Monarchie, die moderne Diktatur, die moderne Demokratie, die moderne Hierarchie und die moderne Sklaverei lassen sich hier als zu untersuchende Fälle aufzählen. Zweitens, es gibt so etwas wie eine Schwierigkeit, Herrschaftskritik grundsätzlich zu betreiben, weil es so etwas wie eine historische Selbstverständlichkeit von Herrschaftsverhältnissen gibt. Seit dem Neolithikum, also lange her, ist die Menschheitsgeschichte geprägt von Herrschaftsverhältnissen. Also zu denken, dass das auch historisch ein Ende haben könnte und Herrschaftsverhältnisse nicht dieses durch jenes ersetzt, sondern Herrschaftsverhältnisse überwunden werden könnten, ist eine ziemliche Zumutung. Erwartet sozusagen eine Intensität, man könnte fast sagen, des Glaubens, die uns heutzutage, ich denke, mit durchaus berechtigter Skepsis schwerfällt. Nur wir haben in der Tat, das wäre sozusagen das erste Untersuchungsfeld, das ich hier nur ansprechen will, Etablierung von Herrschaft von Menschen über Menschen als historisches Datum in der neolithischen Revolution. Vorher haben wir auch Ungleichheit und Abhängigkeitsverhältnisse, aber nicht eigentlich, das wäre jedenfalls meine These, Herrschaftsverhältnisse. Diese Art von substantialisierter Verselbstständigung, die Herrschaftsverhältnisse von bloßen Machtverhältnissen, die sich eben in dem Moment, wo der Patriarch schläft oder unaufmerksam ist, dann auch schon wieder auflösen. Also hier kann man durchaus an Freuds These der Urhorde und der Ermordung des Patriarchen durch die Brüderhorde erinnern. Das gehört zu diesen vormodernen Herrschaftsverhältnissen dazu, wobei die modernen Herrschaftsverhältnisse zum Beispiel auch das Element haben, dass sie über solche Situationen hinaus existieren. Dass also, wenn der Monarch unaufmerksam ist, ein Staatsapparat existiert, der an seiner Stelle wacht. Dass, wenn der Diktator abgelenkt ist, ein Unterdrückungsapparat des Staates existiert, der an seiner Stelle dafür sorgt, dass die Unterdrückung kontinuierlich erfolgt. Also insofern kann man sagen, das ist natürlich eine wichtige These, dass Herrschaftlichkeit nicht immer schon, und das heißt natürlich auch in der Zukunft, immer wieder zu menschlichen Verhältnissen gehören werden, sondern Herrschaftsverhältnisse, das ist sozusagen die geschichtstheoretische These, haben einen Anfang in der Zeit und demgemäß können sie auch ein Ende in der Zeit haben. Was natürlich nicht impliziert, dass es automatisch passiert, dass der Geschichtsprozess von selber die Herrschaftsfreiheit bringt. Kann man sagen, ja.
Im Gegensatz zur Ungleichheit.
Ja, also im Gegensatz zu der unmittelbaren Gewalt, natürlich, der sozusagen Oberaffe, das haben wir ja schon in Affenhorden, der so eine Affenhorde dominiert, der muss eigentlich immer seine Gewalt entweder ausüben oder androhen. Während unter modernen Verhältnissen ist dieses institutionalisiert und die Drohung ist nicht die Tat von diesem oder jenem, sondern die ist gewissermaßen ein Systemeffekt. Dass für diese These, dass neolithische Revolution eben die Revolution der Einführung von Herrschaftlichkeit in menschlichen Gesellschaften ist, spricht die gesamte Debatte und Problematik der sogenannten akephalen Gesellschaften. Das heißt, Gesellschaftsgruppen, die es heute noch gibt, in denen es irgendwie schwerfällt, einen Inhaber der Herrschaftsposition zu identifizieren. Da gibt es eine ganze Debatte in der Ethnologie, die auch interessant ist. Christian Sigrist fällt mir da als einer der Hauptakteure, der das auch vorangebracht hat, theoretisch ein. Was dafür spricht, dass diese These von der neolithischen Revolution als Beginn der Herrschaftlichkeit nicht einfach gegriffen ist und nicht einfach gesetzt ist, sondern tatsächlich auch mit historischen Befunden unterfüttert werden kann. Hier liegt dann auch die Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen einem rohen und modernen Kommunismus. Ein roher Kommunismus ist eben der Kommunismus, der rückfällt in die Situation der Brüderhorde, die alles miteinander teilt oder eben sich darüber streitet. Und dieser Kommunismus, der rohe Kommunismus der Brüderhorde, der ja instabil ist, wie wir wissen, und immer dann zu neuen Herrschaftsverhältnissen führt, der muss von einem modernen Kommunismus, also einem Kommunismus, der selber sich institutionell stabilisiert, das muss man hier denken, und der nicht einfach sich sozusagen aus dem persönlichen Verhalten der konkreten Individuen, als sozusagen automatisches Ergebnis ergibt, sondern der bedarf selber bestimmter Formen der Institutionalisierung, was natürlich dann zu denken aufgibt, was bedeutet dann im Kommunismus, in klassenlosen Gesellschaften, um es sozusagen im Klartext zu sagen, das Absterben des Staates. Das bedeutet, das wäre meine These, eben nicht das Verschwinden jeglicher Art von Institutionalisierung und Regelung und damit auch nicht das Verschwinden von Politik, was aber oft so gedacht worden ist. Und in unserer Debatte, die ich aufdröseln will, spielt das eine große Rolle, dass Marxisten und Anarchisten in dieser Frage alles andere als klar sahen. Und dann haben wir natürlich sozusagen den Elefanten im Raum, kann man nicht übersehen, den Realsozialismus als Herausforderung. Wir können jetzt kritisch zurückblicken auf den Realsozialismus. Was ist da aus diesen verschiedenen marxistischen und marxianischen Theoremen geworden? Die haben ja all das auch durchaus jedenfalls in ihrem Selbstverständnis und mindestens in ihrer Propaganda auch bedient. Ich erinnere nur, dass Khrushchev in den späten 50er Jahren oder frühen 60ern den Übergang zur klassenlosen Gesellschaft in der Sowjetunion postuliert hat. Das sei jetzt sozusagen der nächste Schritt, was einerseits zeigt, wie ernst und wie stark sie das daran angeknüpft haben, an die marxischen Theorien, andererseits natürlich von einer kaum zu überbietenden Absurdität war, angesichts der realen Verhältnisse in der Sowjetunion, die nicht mal die Herrschaft von Menschen über Menschen abgeschafft hatten und einen, kann man sagen, totalisierenden Staatsapparat errichtet hatten, der die Gesellschaft fraß und auch die kommunistische Partei längst gefressen hatte. Also das muss man aber tatsächlich analysieren. Es ist nicht so, dass man sagen kann, Schwamm drüber, ist schiefgegangen, gucken wir nicht mehr hin, weil das ist zu schrecklich. Natürlich ist vieles davon schrecklich, aber man muss sich fragen, was ist da wo schiefgegangen? Und wenn ich sage schiefgegangen, meine ich nicht falsch gemacht worden. Denn man kann den Akteuren nicht gewissermaßen nachträglich ein Wissen sozusagen zuschreiben, dass man erst aus dem Exempel, das sie selber veranstaltet haben, gewinnen kann. Das ist bei Lernprozessen nun mal so, dass man nicht immer sagen kann, eigentlich hätten sie es alle schon wissen müssen. Ja, das ist idealistisch. Sondern in Wirklichkeit müssen eben solche Fehler gemacht werden, um zu lernen, sie nicht zu machen. Aber das ist sozusagen eine riesige Herausforderung. Und ich kann natürlich nur sagen, das ist auch nicht eine Herausforderung, die radikale Philosophie bewältigen kann, sondern hier bedarf es umfassender wissenschaftlicher und geschichtswissenschaftlicher Untersuchungen. Da gibt es einiges, aber überwiegend ist das die Literatur geprägt, einerseits von einem, wie soll man sagen, Triumphalismus der westlichen kapitalistischen Gesellschaften, zu sagen, naja, das hat nicht geklappt, also ist es das die einzige Möglichkeit. Und andererseits leider auch von einer nostalgischen Defensivreaktion, zu sagen, naja, es hat zwar nicht geklappt, aber eigentlich hätte es klappen müssen. Aber von hätte es klappen müssen, wie man bei mir zu Hause sagt, kann man sich nichts kaufen. Also man muss eben herausfinden, warum hat es nicht geklappt und was hätte man anders machen können und wer hätte was anders machen können. Also es geht auch immer um die Frage der Organisierung und Konstituierung der entsprechenden Subjekte. Es geht nicht nur darum, was die existierenden Subjekte sich vornehmen, sondern auch, wie sie sich in dem Prozess entwickeln können und wie sie die erforderliche Handlungsfähigkeit auch aufbauen können. Soweit. Also es gibt dann, glaube ich, ganz wichtig und auch heute noch wichtig, ein liberales Missverständnis von Befreiung, das man hier thematisieren muss. Denn in ihm wird im Grunde die Modernisierung als solche schon als Befreiung gefeiert. Also, dass es moderne Herrschaftsverhältnisse gibt, die nicht auf persönlicher Abhängigkeit beruhen, kommt dem Liberalismus gar nicht in den Blick. Und damit ist eben auch die Frage, der Liberalismus unterstellt, dass immer schon klar ist, was ein Subjekt ist, nämlich ein Warenbesitzer, ein Eigentümer. Die Frage ist, wie können sich andere Subjekte konstituieren? Und die sind erforderlich, um sozusagen aus der Reproduktion der Warenverhältnisse und damit der modernen bürgerlichen Gesellschaft herauszukommen. Da müssen sich Subjekte konstituieren, die eben nicht primär als Warenbesitzer und Individualeigentümer oder Kollektiveigentümer, das macht da auch keinen großen Unterschied, konstituiert sind. Wobei es wichtig ist, sich klarzumachen, ich kann das, glaube ich, in einem Spruch formulieren, ich kann jetzt eigentlich die nicht mehr zuordnen, es gibt keine Herrschaft ohne Widerstand. Jedes Herrschaftsverhältnis produziert seine Friktionen und produziert auch seine sozusagen rebellischen Subjekte. Also ich wüsste jetzt nicht, wo das Zitat herkommt, aber Foucault. Könnte sein, ja. Würde jedenfalls passen. Und das muss man sich aber auch wirklich klar machen, dass also Herrschaftsverhältnisse in einer materialistischen Perspektive eben einschließlich der von ihnen selbst produzierten Widersprüche, Friktionen und auch Widerstände begriffen werden müssen. Also Herrschaftsverhältnisse, auch das wäre ein falscher Idealismus, sind nicht einfach der Ausfluss der Perspektive der Herrschenden, sondern die Herrschenden müssen diese Perspektive auch praktisch durchsetzen. Und das ist mit Friktionen, Widerstand und so weiter verbunden und lässt sich davon nicht lösen. Und damit ist aber sicherlich richtig, was in den 60er Jahren von der maoistischen Kulturrevolution zitiert wurde, Rebellion ist berechtigt. Klar, ist immer berechtigt und jede Rebellion ist berechtigt. Aber es gibt natürlich auch Formen von Rebellion, die dann unmittelbar in Unterwerfung führen. Beispiel, auf das ich noch kommen werde, der junge Agnoli fand in der faschistischen Jugendbewegung eine Form, wie er gegen seine Eltern rebellieren konnte und hat sich dann, wie er das später sagt, als Linksfaschist, was immer das sein mag, profiliert. Und natürlich kann man sagen, sicherlich ist es berechtigt, sich gegen seine Eltern aufzulehnen und zu sagen, das ist nicht einfach für mich der vorgegebene Rahmen. Aber sich dabei in einer faschistischen Jugendorganisation führend und intellektuell mit Publikationen zu engagieren, das wird von dieser Berechtigung nicht gedeckt. Sondern das ist schon ein weiterer Schritt, den man dann auch als solchen kritisieren kann und muss. Also da finde ich auch bei Agnoli eine Unschärfe, dass er so stolz darauf war, dass er Linksfaschist gewesen ist. Das lässt erkennen, dass er da auch analytisch unscharf geblieben war. Wobei ich jetzt damit nicht jetzt die Perspektive des Alleswissenden und alles Durchdringenden und selber Fehlerfreien einnehmen will. Aber es ist schon wichtig, solch einen erkennbaren Fehler als solchen zu benennen, ohne deswegen Agnoli niedermachen zu wollen. Das heißt, wir müssen uns fragen, was sind die Voraussetzungen und Bedingungen dafür, dass Subjekte sich befreien? Das geht über jetzt bloß die Berechtigung von Rebellion hinaus, sondern das muss auch Bedingungen finden, in denen sie die Subjekte sich als sich befreiende und nicht als sich unterwerfende Subjekte konstituieren können. Und da kriege ich dann auch gleich natürlich das Problem mit Louis Althusser, der an der Stelle der französischen Sprache folgend Sujet als Unterworfener natürlich übersetzt und die Frage eines nicht unterworfenen Subjekts eigentlich gar nicht im Blick hat. Trotzdem sich die Frage nach der Befreiung stellt. Und sein Schüler Michel Pécheux hat das aus meiner Sicht sehr wichtig, ist aber ziemlich vergessen, versucht zu fassen, indem er das sich desidentifizierende Subjekt erfunden hat. Also nicht das Subjekt, das sich in der Unterwerfung mit dem Herrn identifiziert, sondern das Subjekt, das aufgrund seiner Rebellion beginnt, sich von dieser Identifizierung zu lösen und doch ein Subjekt bleibt. Also nicht, wie Georg Rodek im Buch vom S, sich als Subjekt aufzulösen versucht und sagt, naja, die Ströme, die durch mich durchgehen, die werden schon irgendwie sich organisieren und dann gucke ich mal zu oder überlasse mich ihnen, gehe in ihnen auf. Was jedenfalls ein bestimmtes Verständnis von Deleuze-Guattari auch nahelegen würde. Sondern hier geht es auch darum, Subjektkonstitution zu betreiben, aber anders. Nicht im Modus der Identifikation, nicht im Modus der sozusagen Selbstauflösung, sondern im Modus der Desidentifikation, das heißt der Identifikation und kritischen Distanz. Und das, denke ich, ist ein Gedanke, den man an dieser Stelle nochmal in Erinnerung rufen sollte. Jedenfalls kann man sagen, dass Befreiung keinesfalls zu reduzieren ist auf die Willkürentscheidung von Eigentümerinnen. Denn dann wären wir im liberalen Modell letztlich befangen. Und es geht auch durchaus darum, auch in diesen Prozessen über so etwas wie Schutzrechte und gesellschaftliche Minimalrechte nachzudenken. Also es ist nicht alles frei konstituierbar und frei verhandelbar, sondern wir haben hier schon eine Geschichte, in denen natürlich jetzt nicht von Natur aus, sondern in denen durch historische Kämpfe diese Minimalrechte, diese Schutzrechte erfasst und inzwischen auch institutionalisiert worden sind. Ich erinnere nur an die UNO-Erklärung der Menschenrechte und die verschiedenen Generationen von Menschenrechtskonventionen, von denen ja viele schon in Kraft sind, die darauf gefolgt sind, als ein Prozess der Konstitutionalisierung solcher Rechte, die in der Konstituierung von Subjekten, auch revolutionären Subjekten, sozusagen mit einzubeziehen sind. Was ein Gedanke ist, der den 30er Jahren ziemlich fremd war, weil der führt im Grunde dazu, dass es so etwas wie eine gemeinsame Orientierungs- und man kann auch sagen Subjektivitätsschicht gibt zwischen Vertretern des Status quo und transformatorisch revolutionären Kräften. Aber ich glaube, das muss man denken, um überhaupt auch die Frage des Gegensatzes zu faschistischen, faschistoiden und anderen antidemokratischen Kräften adäquat denken zu können. Wobei man natürlich immer sagen kann, die Konservativen oder das Zentrum ist widersprüchlich und fördert diese Kräfte auch und tritt ihnen nicht nur entgegen. Aber es kommt darauf an, mit diesem Widerspruch politisch richtig umzugehen. Und das heißt, sie in entsprechende Bündnisse gegen diese destruktive Rechte, um das mal knapp zu formulieren, einzubinden. Und vor dem Hintergrund, denke ich, muss man unterscheiden zwischen der Kritik der Politik und der Kritik der Politik. Nämlich der Kritik der Politik, wie sie Bakunin vertreten hat, und der Kritik der Politik, wie sie Marx vertreten hat. Das lässt sich bebildern mit dem Zerwürfnis, was zwischen Althusser und Balibar, wenn ich nämlich recht entsinne, 1978 auf Bari einer Tagung von Il Manifesto aufgetreten ist. Nämlich Althusser hat da die Formel, revolutionäre Politik muss notwendigerweise Politik außerhalb des Staates sein, vertreten. Balibar hat gesagt, eine Politik außerhalb des Staates gibt es nicht. Und ich glaube, Sie haben beide recht. Und diesen Widerspruch, den muss man adäquat denken. Und dazu, denke ich, ist der Streit um die Aktualisierung von Johannes Anjuli, ist das ein herrschaftskritischer Marxismus oder ist das im Grunde nur Anarchismus in neuem Gewande? Der ist an dieser Stelle zu führen. Jetzt muss ich gucken. Hier habe ich noch mal ein schönes Zitat gefunden, dass es tatsächlich notwendig ist, die Herausforderung des Anarchismus ernsthaft sich anzuschauen und nicht der selbstzufriedenen marxistischen Überzeugung anzuhängen, ohnehin im Besitze einer vollständigen Theorie zu sein. Wobei dieses lässt sich schön mit dem Brecht-Zitat verbinden, der seinen Herrn Kollner vor einer allzu vollständigen Theorie explizit warnen lässt. Also die Vorstellung zu glauben, die marxistische Tradition hätte alle Fragen schon vollständig abgehandelt, ist der meines Erachtens eigentlich gleichbedeutend mit dem Rückfall in den Marxismus-Leninismus, selbst wenn man dann nicht dem Stalinismus anhängt, sondern dem Trotzkismus oder anderen Varianten. Sondern man muss sich klar machen, dass der Marxismus als wissenschaftliche Theorie, als sozusagen ein Komplex wissenschaftlicher Theorien, Zentrum Kritik der politischen Ökonomie, daneben auch noch einen weniger ausgebildeten Bereich Kritik der Politik hat, den man als solchen aber noch weitgehend rekonstruieren muss und gerade auch vor den Verkürzungen, in denen Marx und Engels selber ihn gebracht haben, in der Abgrenzung von den Anarchistinnen wieder befreien muss. Und das habe ich jetzt hier offenbar doppelt, Entschuldigung. Ach so, ich bin in die falsche Richtung gegangen, Entschuldigung. So, ich habe jetzt hier den Artikel von Etienne Balibar Ihnen reinkopiert, den ich mal übersetzt habe, den ich sehr erhellend fand über Bakunismus, wo er nochmal deutlich macht, warum der Konflikt zwischen Marx und Bakunin von entscheidender Bedeutung war. Das ist, nachdem er selber mit Tosell und Luporini ein Band zur Kritik der Politik formuliert hatte, der leider nur auf Französisch vorliegt, weder auf Englisch noch auf Deutsch. Wo ich gerade dabei bin, Balibars Beitrag vor allen Dingen zu übersetzen für einen Arbeitskreis, den wir hier betreiben. Aber diesen Lexikonartikel, der natürlich auch etwas ausführlich ist, werde ich Ihnen jetzt nicht vorlesen, sondern dann doch zu den historischen Exempeln übergehen. Michail Bakunin, 1814 bis 1876, ich denke, Politik, Verschwörung und Befreiung beschreibt seine Tätigkeit. Zur Person habe ich Ihnen den Wikipedia-Artikel zitiert, den ich jetzt nicht vorlesen werde. Aber ich will ein paar Texte zum Programm Ihnen doch zum Vortrag bringen. Ich stütze mich hier ganz umfassend auf die Darstellung meines Doktoranden oder ehemaligen Doktoranden Philipp Kellermann, der gegenwärtig zu einem der aktiven Erneuerern anarchistische Theorie gehört und hier einen sehr informativen Artikel in der Prokla veröffentlicht hat, der kommt auch noch in den PowerPoints. Also in dem Bakuninschen Abschiedsbrief an die Genossen der Jura-Föderation schreibt er: Heute ist vor allem die Organisation der Kräfte des Proletariats von Wichtigkeit. Der euch bevorstehende Kampf wird furchtbar sein. Aber lasst euch nicht entmutigen und wisst, dass trotz der ungeheuren materiellen Macht eurer Gegner der Endsieg euch sicher ist, wenn ihr nur folgende zwei Bedingungen treu befolgt. Erstens, haltet fest am Prinzip großer und weiter Volksfreiheit ohne welche selbst Gleichheit und Solidarität nur Lügen sind. Zweitens organisiert immer mehr die praktische, militante, internationale Solidarität der Arbeiter aller Berufe und aller Länder und erinnert euch, dass wie unendlich schwach ihr sein mögt als Einzelpersonen, als alleinstehende Lokalitäten oder Länder, ihr unendliche, unwiderstehliche Kräfte in dieser universellen Gesamtheit schöpfen werdet. Ich will das jetzt noch nicht kommentieren, sondern das gleich noch ergänzen durch eine Aussage, die in dem Jurazirkular dann später noch enthalten ist. Die künftige Gesellschaft soll nichts anderes sein als die allgemeine Durchführung der Organisation, die die Internationale sich gegeben haben wird. Wir müssen also Sorge tragen, diese Organisation so viel als möglich unserem Ideal zu nähern. Wie könnte eine egalitäre und freie Gesellschaft aus einer autoritären Organisation hervorgehen? Das ist unmöglich. Die Internationale, Embryo der künftigen menschlichen Gesellschaft, ist gehalten, schon von jetzt an das treue Bild unserer Grundsätze von Freiheit und Föderation zu sein und jedes der Autorität, der Diktatur zustrebende Prinzip aus ihrer Mitte herauszuwerfen. Oder der Staat, wie volkstümlich man ihn auch in seinen Formen mache, wird immer eine Einrichtung zur Beherrschung und Ausbeutung sein und folglich für die Volksmassen eine permanente Quelle von Sklaverei und Elend. Es gibt also kein anderes Mittel, die Völker ökonomisch und politisch zu befreien, ihnen gleichzeitig Wohlstand und Freiheit zu geben, als die Abschaffung des Staates, aller Staaten und dadurch ein für alle Mal die Tötung dessen, was man bis heute Politik nennt. Denn die Politik ist nichts anderes als das Funktionieren, die Äußerung nach innen und außen hin der Staatstätigkeit. Das heißt, die Praxis, Kunst und Wissenschaft, die Massen zum Vorteil der privilegierten Klassen zu beherrschen und auszubeuten. Es ist also nicht wahr, wenn man sagt, dass wir von der Politik absehen. Wir tun dies nicht, weil wir sie ja gerade töten wollen. Das ist der wesentliche Punkt, der uns von allen Politikern und bürgerlich-radikalen Sozialisten trennt. Sie setzen auf die Politik und den Staat, die sie reformieren und umgestalten wollen. Unsere Politik hingegen, die einzige, die wir anerkennen, besteht in der völligen Abschaffung des Staates und der Politik, die seine notwendige Erscheinungsform ist. Wir sehen hier die anarchistische Position ganz klar formuliert. Dann noch die Konsequenz. Die Arbeiterabgeordneten in bürgerliche Existenzbedingungen gebracht und in eine Atmosphäre ganz bürgerlicher politischer Ideen aufhören, wirkliche Arbeiter zu sein, um Staatsmänner zu werden. Werden Bourgeois werden und vielleicht mehr Bourgeois als die Bourgeois selbst. Denn nicht Männer bilden die Stellungen bilden im Gegenteil bilden die Männer. Und wir wissen aus Erfahrung, dass die Bourgeois-Arbeiter oft nicht weniger egoistisch sind als die Bourgeois-Ausbeuter, nicht weniger verhängnisvoll für die Internationale als die Bourgeois-Sozialisten, nicht weniger eitel und lächerlich als die geadelte Bourgeoisie. Es gibt keine guten Absichten und keine Aufrichtigkeit, die standhalten gegen die Einflüsse der Stellung. Das ist, glaube ich, damit seine Position klar umrissen. Und dann gibt es hier ein paar Bemerkungen darüber, wie heftig Marx und Engels auf Bakunin reagiert haben. Und ja, das.
Der Artikel da kommt noch.
Wie bitte?
Der Artikel von Kellermann kommt noch. Der Artikel, den du gerade erwähnt hast.
Der kommt noch, ja. Ja, ja. Ah, wieder die. So. Und jetzt Marx dazu. Mit einem Wort, die Arbeiter sollten nach Bakunin die Hände verschränken und ihre Zeit nicht für politische und ökonomische Bewegungen verschwenden. In ihrem alltäglichen praktischen Leben müssen die Arbeiter die gehorsamsten Diener des Staates sein. In ihrem Innern aber müssen sie auf das Energischste gegen seine Existenz protestieren und ihm ihre tiefe theoretische Verachtung durch Kaufen und Lesen von literarischen Traktaten über die Abschaffung des Staates bekunden. Sie müssen sich aber hüten, der kapitalistischen Ordnung einen anderen Widerstand entgegenzusetzen als Deklamationen über die Gesellschaft der Zukunft, in der die Existenz dieser verhassten Ordnung aufhören wird. Das ist natürlich polemisch, klar. Ich denke, es ist aber eine Polemik, die etwas trifft. Nämlich das Problem, was kann man hier und heute praktisch tun? Was kann man hier und heute unter den herrschenden Bedingungen wirklich tun? Und unter dieser Fragestellung ist es ja nicht einfach erfunden, wenn Marx sagt, dass Bakunin empfiehlt, dass man sich auf prinzipiellen Protest konzentriert und sozusagen die Tageskämpfe, auch die politischen und ökonomischen Tageskämpfe, den weniger Erleuchteten überlässt. Das ist, glaube ich, der Kern des Arguments. Und den halte ich für nicht einfach von der Hand zu weisen. Daraufhin hat Bakunin geantwortet: Die Marx-Anhänger werfen uns vor, politische Kämpfe außer Acht lassen zu wollen und stellen uns fälschlicherweise als eine Art arkadische, platonische oder friedliebende, jedenfalls nicht als revolutionäre Sozialisten dar. Mit solchen Behauptungen über uns lügen sie ganz bewusst, denn sie wissen besser als sonst jemand, dass auch wir dem Proletariat empfehlen, sich mit Politik zu beschäftigen. Nur dass die Politik, die wir predigen, absolut auf die Massen bezogen und internationalistisch statt bürgerlich-national ausgerichtet ist und nicht die Gründung und Umgestaltung von Staaten, sondern deren Zerstörung zum Ziel hat. Und die Frage ist natürlich, wo findet diese Politik statt? Und das ist genau das Problem der Politik außerhalb des Staates. In der Wirklichkeit ist die Politik bürgerlich-national ausgerichtet und hat allenfalls mit der Umgestaltung, erst einmal mit der Reproduktion des Staates zu tun. Und die Frage ist, wie kriegt man hier sozusagen eine andere Logik, eine andere Politik hinein? Das ist die Frage. Wenn man das sozusagen fälschlich, und das würde ich dann doch Bakunin an die Backe kleben, als eine Frage des Ortes der Politik interpretiert, dann kann man gar nichts mehr verstehen. Dann werden im Grunde die wenigen heroischen Momente, die es gibt, des revolutionären Aufbruchs, der Masse, die plötzlich erkennt, dass sie stärker ist als die Polizeikräfte, die ihr gegenüberstehen und jetzt nicht mehr zurückweicht, sondern zum Angriff übergeht. Solche Momente gibt es. Aber zu glauben, dass die Prozesse und Politik der Befreiung sich auf solche Momente reduzieren lässt, zerstört im Grunde die strategische und taktische Perspektive einer Politik der Befreiung. Und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den die Kontroverse auszurichten ist. Jetzt wieder Marx. Dagegen die anarchistische Frage, dass da die Organisation der Internationale nicht die Schaffung neuer Staaten oder Despotismen zum Ziel hat, sondern die radikale Zerstörung aller Einzelherrschaften, sie deswegen einen wesentlich verschiedenen Charakter von der Organisation der Staaten haben müsse. Das ist sicherlich richtig, aber die Frage ist, heißt das, dass zum Beispiel nationalstaatliche Politik für die Arbeiterbewegung von keiner Bedeutung ist? Und das heißt es sicherlich nicht, obwohl Bakunin so argumentiert. Engels, wobei man dann auch im Rückblick sehen kann, wie viel Illusion auch dabei Engels damit verknüpft ist, hätte es in der Pariser Kommune ein wenig Autorität und Zentralisation gegeben, so hätte sie über die Bourgeois gesiegt. Nach dem Sieg können wir uns organisieren, wie wir wollen. Doch für den Kampf scheint es mir notwendig, alle unsere Kräfte zusammenzuhalten und sie auf denselben Angriffspunkt zu richten. Also die Frage sozusagen des effektiven Bündnisses, des effektiven Zusammenwirkens, ist in der Tat eine Frage, die man nicht gewissermaßen Ad-hoc-Konstellationen überlassen kann, sondern die Antwort darauf muss selber organisiert werden. Die Frage ist natürlich, was sind da adäquate Organisationsformen? Was sind da Organisationsformen, die nicht dazu führen, dass man sich dann selber wieder als Staat im traditionellen bürgerlichen Sinne organisiert? Engels, Schon Marx noch. Das allgemeine Wahlrecht für die Arbeiterklasse Englands ist gleichbedeutend mit politischer Macht, denn das Proletariat bildet dort die große Majorität der Bevölkerung und hat sich im langen, wenn auch versteckt geführten Bürgerkrieg zum klaren Bewusstsein seiner Klassenlage durchgerungen. Ich verweise hier nur auf das breite Verständnis von Bürgerkrieg, was Marx hier hat. Also das ist keineswegs militärisch gemeint, sondern der gesamte Klassenkampf wird hier als Bürgerkrieg interpretiert, in allen seinen Formen. Also auch das Verfassen von Petitionen, das Durchführen friedlicher Demonstrationen, das Einreichen, das Besetzen einer Fabrik, alles das wird hier unter die Kategorie des Bürgerkriegs gefasst. Das Durchsetzen des allgemeinen Wahlrechts wäre da in England in weit höherem Maße eine Errungenschaft sozialistischen Inhalts als irgendeine Maßnahme, die auf dem Kontinent mit dieser Bezeichnung beehrt worden ist. Hier wäre ihr unvermeidliches Ergebnis die politische Herrschaft der Arbeiterklasse. Historisch im Rückblick können wir sagen, da hat Marx sich aber geirrt. Denn natürlich hat es in England das allgemeine Wahlrecht gegeben, wenn auch relativ spät. Und das hat keineswegs dazu geführt, dass in England die politische Herrschaft der Arbeiterklasse ausgebrochen wäre. Labour ist wichtig geworden, aber Labour war nie in der Lage, die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in irgendeiner Weise in Frage zu stellen. Es hat sie regulieren können in der Nachkriegszeit, gestützt auf die amerikanische Politik, die gleichzeitig dann aber auch Grenzen vorgab. Aber was hier antizipiert wurde, ist offensichtlich nicht der Fall gewesen. Auch wieder Marx und Engels, ich glaube, das ist jetzt schon Engels. In fast allen Ländern haben gewisse Mitglieder der Internationale, also die Anhänger Bakunins, zugunsten der Abstention von der Politik Propaganda gemacht. Und die Regierungen haben sich wohlgehütet, dem Einhalt zu gebieten. Man soll keineswegs glauben, dass es von geringer Bedeutung ist, Arbeiter in den Parlamenten zu haben. Die Regierungen sind uns feindlich gesinnt, man muss eben mit allen zu Gebote stehenden Mitteln antworten. Arbeiter bringen in die Parlamente ist gleichbedeutend mit einem Sieg über die Regierung. Aber man muss die richtigen Männer auswählen. Also die Frage der Nutzung des Parlaments ist hier dann reduziert auf die Frage der Auswahl der richtigen Männer. Daraufhin hat Bakunin durchaus der Sache nach sachhaltig und relativ stichhaltig geantwortet. Als Staatsmann der neuesten Schule fürchtet Gambetta weder weitestreichende demokratische Formen noch das allgemeine Wahlrecht. Er weiß besser als jeder andere, wie wenig Garantien sie für das Volk enthalten, wie viele dagegen für die es ausbeutenden Personen und Klassen. Er weiß, dass der Despotismus der Regierung nie so schrecklich und so stark ist, wie wenn er sich auf die Pseudo-Vertretung eines Pseudo-Volkswillens stützen kann. Das ist dann nochmal im 20. Jahrhundert in den faschistischen Plebisziten sozusagen vor aller Augen demonstriert worden. Also Bakunin hat hier durchaus ein wichtiges Argument. Oder damals, 1815, ahnte noch niemand diese Wahrheit, die heute, 1873, auch der dümmste Despot kennt. Dass nämlich die sogenannten konstitutionellen Regierungsformen oder die einer Volksvertretung kein Hindernis für staatlichen, militärischen, politischen und finanziellen Despotismus sind, sondern seine innere Festigkeit und Stärke beträchtlich erhöhen können, indem sie ihn gleichsam legalisieren und ihm den trügerischen Anschein einer Volksvertretung verleihen. Demgegenüber Marx und Engels, wenn die Arbeiter anstelle der Diktatur der Bourgeoisie ihre revolutionäre Diktatur setzen, dann begehen sie nach Bakunin das schreckliche Verbrechen der Prinzipienverletzung, weil sie um der Brechung des Widerstands der Bourgeoisie willen dem Staate eine revolutionäre und vorübergehende Form geben, statt die Waffen niederzulegen und den Staat abzuschaffen. Und Engels in Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und verwandelt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum. Aber damit hebt es sich selbst als Proletariat, damit hebt es alle Klassenunterschiede und Klassengegensätze auf und damit auch den Staat als Staat. Und das ist natürlich genau die Frage, ob dieser sozusagen einfache Akt der Machtergreifung des Proletariats bereits diese Effekte als solcher schon hat. Da kann man sagen, das Exempel der Sowjetunion lehrt, dass es doch ein bisschen komplizierter ist. Der erste Akt, worin der Staat wirklich als Repräsentant der ganzen Gesellschaft auftritt, die Besitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft, ist zugleich sein letzter selbstständiger Akt als Staat. Also auch Lenin, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1917, hat noch vom Staat als Halbstaat gesprochen, nach der proletarischen Revolution. Und wie wir der historischen Erfahrung entnehmen, ist das nicht so einfach. Sondern gerade unter den Bedingungen der bolschewistischen Revolution wurde es dann notwendig, das halte ich nicht für eine sozusagen stalinistische Verfälschung, den Staat geradezu zu stärken. Also gegenüber dem zaristischen Staat einen noch stärkeren Staatsapparat, der noch viel tiefer und nachhaltiger und wirksamer eingreifen konnte, zu schaffen, mit den ganzen darin liegenden Tendenzen zur Totalisierung der Staatsgewalt. Und dann das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhältnisse wird auf einem Gebiete nach dem anderen überflüssig und schläft dann von selbst ein. Das ist in der Sowjetunion überhaupt nicht passiert. An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Also das ist auch diese, ich denke, technokratische Illusion, dass es dann in der befreiten Gesellschaft keine Politik mehr gibt, die hier. Der Staat wird nicht abgeschafft, er stirbt ab. Also ich denke, der Gedanke, der hier zugrunde liegt, ist immer noch ernst zu nehmen. Aber er ist gewissermaßen hier als Grundgedanke formuliert. Die ganzen Komplikationen und Vermittlungsformen, die er dann auch explizit braucht, um verwirklicht zu werden, sind dabei nicht mitgedacht. Es wird hier als sozusagen einfacher Automatismus in dem Moment, wo die Produktionsmittel in der Hand des proletarischen Staates sind, läuft alles von selber. Diesen Gedanken kann man so nicht aufrechterhalten. Sondern hier ist genau der Ort, wo eine Kritik der Politik auch aus marxistischer oder marxianischer Perspektive weiterzuentwickeln ist, damit man weiß, mit welchen Strategien, welchen Vorsichtsmaßnahmen, welcher Organisierung von widersprüchlichen Prozessen man dieses Problem wirklich bewältigen kann. Hieran ist die Phrase vom freien Volksstaat zu messen, da haben Sie natürlich recht, da also sowohl nach ihrer zeitweiligen agitatorischen Berechtigung wie nach ihrer endgültigen wissenschaftlichen Unzulänglichkeit. Hieran ebenfalls die Forderung der sogenannten Anarchisten, der Staat sollte von heute auf morgen abgeschafft werden.
Ja? Ist es bei Marx so eindeutig, ich glaube, es gibt doch auch Zitate, die sozusagen eher anarchistisch sind?
Die sind meistens Zitate vom jungen Marx.
Nee, vom späten. Zum Beispiel in dem Text, den für Riese Kommune schreibt, dass man die Staatsfunktionärin mit der Revolution die zweite Besitz nehmen kann, sagen muss.
Also in dem Punkt, da sind Marx und Engels und die Anarchisten einig. Es geht darum, den Staat letztlich zu überwinden. Also es geht nicht darum, den Staat jetzt auf Dauer zu stellen, sondern die Frage ist, wie kann diese Überwindung des Staats und der staatlichen Form der Gesellschaft, wie kann die stattfinden? Darauf bezieht sich die Differenz. Also in späteren sozialdemokratischen, zum Teil auch kommunistischen, aber vor allem sozialdemokratischen Marxismen hat man daraus dann gemacht, den Staat wird es immer geben. Aber das ist mit Marx und Engels nicht vereinbar. Der Staat wird überwunden in dem Prozess. Das ist ein unbedingtes Erfordernis von Befreiungsprozessen. Aber vielleicht wolltest du auch was anderes hinaus.
Ich wollte eigentlich sagen, ich interpretiere dieses Zitat so, dass Marx sagt, dass quasi es gibt kein Absterben, sondern es gibt der Akt der Revolution ist direkt verbunden mit der Zerschlagung zur Staatsmaschinerie. So interpretiere ich das. Deswegen dachte ich, ich weiß auch von anderen Leuten, die das im Verhältnismarkt genauso zugespielt haben, wobei ich dann nicht weiß, ob das so eindeutig ist.
Das müsste man dann nochmal genauer nachschauen. Das ist, glaube ich, hast du völlig recht, das ist wichtig. Wobei ich verstehe das so, dass Marx hier thematisiert die nicht untersuchten Bedingungen dafür, dass es tatsächlich zum Verschwinden der staatlichen Funktion gibt. Und dann verstehe ich auch noch das so, dass im Unterschied zu Marx und Engels, die mit dieser Verwaltung von Sachen und Leitung der Produktion tatsächlich davon auszugehen sein, dass die Politik verschwindet, würde ich immer auch die Frage stellen, was sind die Formen der Politik in einer befreiten Gesellschaft? Also gerade, und da will ich kurz die Argumentation andeuten, gerade unter endlichen ökologischen Bedingungen muss man dauernd Entscheidungen treffen. Geht man jetzt diesen Weg oder diesen Weg? Beide sind möglich. Das muss entschieden werden. Und da kann man nicht einfach sagen, das ist sachlich zu klären, das ist Unsinn, sondern das muss tatsächlich politisch entschieden werden. Und gerade, weil man immer auch sozusagen Gleichgewichte auszutarieren hat, wie viel Naturzerstörung, wie viel Naturmodifikation kann man vertreten, wo muss man da Grenzen ziehen und so weiter. Das sind alles schwierige politische Abgrenzungsfragen und die müssen politisch entschieden werden. Das ist sozusagen der Hintergrund meiner These hier. Und vor dem Hintergrund braucht man natürlich die Formen demokratischer Politik, auch nach dem Absterben des Staates. Aber da würde ich mir helfen mit der alten Unterscheidung von politischem Gemeinwesen und Staat. Also im Rückgriff auf Aristoteles kann man sich da philosophisch behelfen. Aber was das wirklich bedeutet, da ist noch einiges an Arbeit zu investieren. So, jetzt komme ich zu Johannes Agnoli und muss jetzt auch mal auf die Zeit gucken. Das geht so. Aber hier habe ich Ihnen auch wieder ein paar von Sachen aus seinem Leben zusammengestellt. Und es gibt da eine Debatte, dass er eben wirklich als Jugendlicher eine aktive faschistische Vergangenheit hatte, hat nicht nur der faschistischen Partei Italiens angehört und in ihren Jugendblättchen publiziert, sondern hat auch hat sich auch zur Waffen-SS gemeldet und an der Partisanenbekämpfung in Jugoslawien teilgenommen. Also wirklich tiefes und nicht nur ideelles Engagement. Und in späteren Äußerungen dazu, die ich gefunden habe, sagte, das war ich als Jugendlicher. Das bin nicht ich. Aber gleichzeitig hebt er noch durchaus mit gewissem Stolz hervor, er sei ja eigentlich ein Linksfaschist gewesen. Und das, denke ich, kann man problematisieren. Und da gibt es offenbar auch bei ihm eine Unschärfe. Eine Unschärfe, die ich so beschreiben würde, dass hier Radikalität sich von jedem Inhalt löst. Das gibt es dann ja auch. Der schlimme Fall in Deutschland, den wir da haben, ist der Rabeel, der einfacher Faschist ist, möglicherweise auch immer gewesen ist, auch als er im SDS aktiv war. Der aber sozusagen parteilich sich gewissermaßen für die linken Gruppen entschieden hatte. Und genau diese Denkform, dass es eben eine Frage parteilicher Beliebigkeit ist, ob ich mich für links oder für rechts entscheide. Dieser in Anführungsstrichen linke Dezisionismus, der ist das Problem. Sondern man muss hier tatsächlich zu einer Begründung linker Positionen kommen, die ohne diesen Dezisionismus auskommt. Sonst kann man, und da gibt es bei Agnoli offenbar eine Lücke. Da müsste man mehr tun. Ansonsten will ich dann doch Ihnen einige Zitate vor allen Dingen vorbringen. Agnoli schreibt: Eine Organisation, die sich die Emanzipation zum Ziel setzt, muss in der Lage sein, im Vorlauf zu diesem Ziel selber die Emanzipation zu verwirklichen. Eine Organisation, die, um die Emanzipation zu erzielen, sich eine hierarchische Struktur gibt, wird unmöglich dieses Ziel erreichen. Gerade die Geschichte der sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien zeigt das. Wie das freilich zu erreichen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dies geschehen sollte. Wenn man mich nach einem Modell fragt, nenne ich immer das Rethe-Modell. Doch genau das lässt sich nicht beschreiben. Also ich habe das Gefühl, hier löst Agnoli den Widerspruch einseitig auf. Es ist völlig unbestritten, dass alle kommunistischen und sozialdemokratischen Parteiorganisationen sich gewissermaßen ins Herrschaftliche, ob opportunistisch oder selber diktatorisch, umgewandelt haben. Das ist nicht zu bestreiten. Aber daraus zu sagen, Parteiorganisation, Intervention in staatliche Politik ist als solche schon der Fehler, scheint mir sozusagen, ja, wie sagt man, vor dem Problem zu fliehen und das Problem nicht anzugehen. Und genau darin liegt aber die Frage, wie kann eine Politik aussehen, die in den Institutionen, in den Parteien, in dem Staat, im Staat, auch im Parlament zu agieren in der Lage ist und doch nicht sich der Herrschaftslogik, der diese ideologischen Staatsapparate mit einem Begriff von Althusser beschrieben, durchzieht, unterwirft. Wie ist innerhalb des Staates eine außerstaatliche Politik zu verwirklichen? Damit sind wir wieder bei dem Widerspruch. Und ich glaube, die Frage ist nicht, wie kann man den Widerspruch eliminieren, was er hier tut, sondern wie kann man dem Widerspruch adäquate und vorwärtstreibende Bewegungsformen verleihen. Der Begriff der Bewegungsform ist, glaube ich, schon bei Hegel, muss man natürlich auch dann immer ganz vorsichtig mit sein, wenn man hegelische Begriffe übernimmt, aber er scheint mir die Aufgabe zu beschreiben, nächste Schritte zu finden, in denen der Widerspruch nicht verschwindet, aber so weiterentwickelt werden kann, dass er dann schließlich nicht nach einer Seite, sondern nach der Seite oder nach der Möglichkeit einer neuen Art politischer Praxis aufgelöst werden kann. Das ist natürlich sehr abstrakt, das gebe ich zu, aber erstmal beschreibt das gewissermaßen ein, wenn Sie so wollen, methodologisches Programm. Ja, dann das nächste Zitat kann ich übergehen, weil ich das schon im Grunde wieder Agnoli. Marx hat viele Fehler begangen, manchmal aber etwas sehr Wichtiges gesagt. Unter anderem meint er, dass die Institutionen mächtiger sind als der Wille des Einzelnen. Sie haben eine eigene Logik. Und dann kommt Agnoli: Wer sich in die Institutionen begibt, beginnt mit dem Abbau des Protestes. Wer sich in die Institutionen begibt, fühlt sich darin wohl. Er mästet sich, er wächst und gedeiht, bekommt immer noch ein paar Stimmen mehr und glaubt, damit die Welt verändern zu können. In Wirklichkeit ist er tot, bestätigt genau das System, das er ursprünglich sprengen wollte. Und genau hier liegt das Problem. Damit ist dafür plädiert, sich außerhalb der Institutionen anzusiedeln, nicht in die Institutionen und die institutionalisierte Politik zu intervenieren. Und das ist nichts anderes als die Selbstmarginalisierung. Angesichts der Machtübernahme der Nazis haben führende deutsche Anarchisten sich um die Selbstorganisierung auf der Ebene von Kleingärten gekümmert, was durchaus eine legitime Tätigkeit ist. Aber sie haben gedacht, das sei strategisch jetzt das Richtige. Und das ist das Problem. Also wie kann eine intervenierende Politik konzipiert und vor allen Dingen praktiziert werden? Denn es geht nicht darum, sich da was auszudenken, sondern man muss sich da in wirklichen politischen Prozessen orientieren und sie entwickeln, die nicht einfach daran besteht, die bestehenden Herrschaftsverhältnisse zu reproduzieren und nicht einmal darin, sie erweitert und modifiziert zu reproduzieren. Denn die Vorstellung, dass die modernen Herrschaftsverhältnisse immer nur das Gleiche produzieren, ist einfach falsch. Gerade auch der Kapitalismus hat uns hier einiges an Variationen vorgemacht. Von New Deal in den USA über den skandinavischen oder auch Wiener Sozialdemokratismus bis hin zu Thatcher und Reagan und dem neoliberalen Programm der in Anführungsstrichen Entstaatlichung und der repressiver staatlicher Kontrolle. Ich habe das selber noch in Erinnerung, wenn man also im Zusammenhang von Margaret Thatcher von Entstaatlichung spricht. Ich habe noch erlebt, zu meinem Schock, wie die mit langen Stöcken bewaffneten Bobbys die Bergarbeiter vor den Eingängen der Bergwerke zusammenprügelten, um zu verhindern, dass Sitzblockaden praktiziert wurden, um Streikbrecher am Zugang zu der Mine zu hindern. Also von wegen gewaltfrei, da war der Staatsapparat vorneweg mit dabei bei der Durchsetzung der neoliberalen Wende und ist auch in der ganzen neoliberalen Politik immer real mitgedacht als letzte Instanz legitimer Gewalt. Ich habe jetzt hier die Bibliografie zu Radikalismus und jugendlichem Faschismus, werde ich jetzt nicht noch mehr sagen, weil ich glaube, das ist soweit angesprochen. Und in der Tat, glaube ich, muss man wirklich daran arbeiten, deutlich zu machen, dass eben nicht gilt, dass die Extreme sich berühren, dass die radikale Linke und die radikale Rechte irgendwie strukturell dasselbe seien, nur gewissermaßen unterschiedlich gefärbt, sondern zwischen einer linken Kritik an den Herrschaftsverhältnissen und einer rechten Kritik an den sozusagen laschen bürgerlichen Herrschaftsverhältnissen, was ja verbunden ist mit dem Plädoyer für schärfere Herrschaftsverhältnisse, ist ein grundsätzlicher Unterschied. Und wo der verloren geht, kann man auch von linker Politik nicht mehr reden. Nochmal Agnoli, Anarchismus und Marxismus als Rückblick. Innerhalb der emanzipatorischen Entwicklung hat es einen fundamentalen Irrtum gegeben. Das war die Auseinandersetzung zwischen Marxismus und Anarchismus. In gewissem Sinne würde ich Agnoli hier recht geben. Die Auseinandersetzung zwischen Anarchismus und Marxismus ist sehr schlecht gelaufen und hat insbesondere dazu geführt, dass die gesamten Themen der Kritik der Politik, wie sie im Anarchismus zentral waren, in der marxistischen Tradition marginalisiert worden sind. Das muss man in der Tat korrigieren. Und Agnoli sagt dann weiter, ich versuche seit jeher klarzumachen, dass dieser Widerspruch überwunden werden muss. Das bin ich nicht so sicher. Also das ist, glaube ich, obwohl Philipp Kellermann ja bei mir Doktorand ist, bin ich da nicht überzeugt, sondern ich würde das eher so akzentuieren, dass dieser Widerspruch richtig gefasst werden muss und ihm eine adäquate Bewegungsform gegeben werden muss. Denn die Differenz zwischen dem Anarchismus, der eben dafür plädiert, sich aus allen Herrschaftsverhältnissen herauszuhalten, und die Befreiung gewissermaßen unmittelbar mit gutem Willen, entschuldige, wenn ich das so sage, zu beginnen, ist als strategische Konzeption sehr schwach. Das hat sich meines Erachtens auch geschichtlich gezeigt. Also man kann sagen, der Marxismus hat sicherlich nicht die Revolution des 20. Jahrhunderts veranstaltet. Das habe ich ja auch schon ausgeführt. aber er hat in ihnen eine wichtige Rolle gespielt. Ja, auch in den Reformprozessen, bis hin zum New Deal, all das, bis hin zum Keynesianismus. All das wäre sozusagen ohne den marxistischen Input wahrscheinlich nicht so richtig denkbar gewesen. Also insofern gibt es hier einen Unterschied in der realen historischen Rolle. Was nicht heißt, dass deswegen der Marxismus sozusagen wahr ist und der Anarchismus falsch. So einfach ist das nicht. Aber es gibt größere Schranken in der Wahrheit des Anarchismus als in der Wahrheit dieses historischen Marxismus. Ich rede jetzt von diesem historischen Marxismus, der irgendwie mit Engels beginnt und der Zweiten Internationale und der dann in der Krise des Marxismus in den 60er, 70er Jahren doch vermutlich sein Ende gefunden hat. Er versucht jetzt zu sagen, das muss man ersetzen durch einen anarchischen Kommunismus oder kommunistische Anarchie. Das sei der einzige Weg, den man beschreiten sollte. Ich würde dagegen eher ersetzen, man muss in der Tat die Problematik der Kritik der Politik, wie sie beim späten Marx angedeutet ist, kritisch wieder aufgreifen und weiterentwickeln, aber doch im Sinne von Marx und Engels nach einer Alternative zu der anarchistischen Kritik der Politik, die eben eine nicht eingreifende, sondern fallenlassende Kritik gewesen ist, suchen. Und ich denke, es ist eben deswegen nicht richtig, was Agnoli meint. Es war die private Auseinandersetzung zwischen Marx und Bakunin. Beide waren übrigens autoritäre Personen, dem ist nur zuzustimmen, die auch in eine organisatorische Auseinandersetzung mündete. Sondern es war wirklich eine Differenz von strategischer Bedeutung, die man nicht einfach sozusagen wegbügeln kann. Und sozusagen, man kann die nicht gleichsam postulatorisch zusammenbringen, was Agnoli meines Erachtens doch versucht hat. Noch ein paar Zitate. Emanzipation, gesellschaftliche Autonomie können nur noch auf der Suche nach neuen Organisationsformen der Reproduktion ohne politischen Charakter, ohne Herrschaft und Macht, ohne Palast, außerhalb der staatlichen Instanzen, Organe und Einrichtungen gefunden werden. Die Utopie der Gesellschaft der Freien und Gleichen, Marx, kann nicht als Gesetzesvorlage weder oppositioneller noch regierender Fraktionen in den Bundestag eingebracht werden. Da hat er natürlich recht. Also die Vorstellung gewissermaßen, dass die Regierung und die staatliche Gesetzgebung die zentralen Instrumente zum Vollzug des sozialistischen Übergangs von einer kapitalistisch beherrschten zu einer kommunistisch befreiten Gesellschaft wäre, ist natürlich Unsinn. Sondern das sind gesellschaftliche Auseinandersetzungen und gesellschaftliche Prozesse, die hier entscheidend sind. Aber zu glauben, dass der Staat und staatliche Instrumente wie Gesetzgebung und Finanzierung übrigens auch keine Rolle spielen, ist auch nicht überzeugend. Natürlich spielen die eine Rolle und da muss man sehr sorgfältig darüber diskutieren, was da an Möglichkeiten geschaffen werden kann. Ich erinnere mich noch an die portugiesische Revolution. Da gab es eine Phase, in der die Großgrundbesitze im Süden, im Alentejo, von den Arbeitern, von den Landarbeitern besetzt worden waren und in Genossenschaften verwandelt worden waren. Und dann gab es in der Tat eine Gesetzgebung der neuen revolutionären Regierung, die diesen Prozess der Konstitution von Genossenschaften regelte und auch legalisierte. Und sowas braucht man natürlich. Also zu glauben, dass man auf sowas alles verzichten kann, ist falsch. Sondern auch solche Prozesse müssen aufgegriffen, strukturiert und ausgerichtet werden. Und dann auch eingefügt werden in eine Logik der gesamtgesellschaftlichen, in dem Fall ökonomischen Entwicklung der Eigentumsform. Und das kann man nicht einfach sagen, das wird der Prozess schon regeln, sondern wenn das der Prozess eben nicht regelt, dann gibt es immer die Konterrevolution, die immer begierig ist und viele Ressourcen hat und die hat auch eingefahrene Modelle von der Korrumpierung von Personen bis hin zur subalternen Integration solcher Strukturen. Man sollte sich daran erinnern, dass das war nicht in Melantejo, sondern in anderen Gebieten Portugals, dass die Faschisten ganz stark mit Genossenschaften operiert haben, gerade im Weinbau. Der war genossenschaftlich organisiert, aber Genossenschaften, die unter der Kontrolle der faschistischen Bewegung standen. Also das ist nicht so einfach, sondern hier muss man dann die konkreten Kämpfe und Widersprüche tatsächlich kennen und thematisieren und auf der Grundlage dann auch staatliches Eingreifen organisieren, um den Prozess in der einen oder anderen Richtung zu, wie die Portugiesen sagten, dynamisieren oder eben auch zu stabilisieren. Marx hat uns freilich und leider nur die Aufgabe und das Problem, nicht die Lösung hinterlassen. Dem wird man nicht so richtig widersprechen können. Allerdings würde ich so weit gehen zu sagen, auch in der Stellung der Aufgabe ist das bei Marx noch recht unausgearbeitet. Also hier ist auch die Stellung der Aufgabe. Was bedeutet sozialistischer Übergang? Was bedeutet Diktatur des Proletariats? Da hat ja Althusser und auch Balibar haben da eine wichtige Debatte drüber angestoßen. Das sind keineswegs ausgeführte und klar ausgearbeitete Konzepte, die einer kritischen Debatte noch bedürfen. Und in der Tat, es ist auch richtig, gibt es hier immer den Vorbehalt, dass man sich das nicht ausdenken kann. Man kann nicht einfach so überlegen, wie wird denn die klassenlose Gesellschaft kommen? Jetzt setze ich mich mal an meinen Schreibtisch und male mir das auf. So funktioniert das nicht. Aber inzwischen gibt es ja durchaus historisches Material. Die Pariser Kommune, die Oktoberrevolution, die verschiedenen Revolutionen im Süden, in China, in Vietnam und so weiter. Auch die gescheiterten Revolutionen wie die Revolution in Nicaragua oder die Revolution in Chile, oder die portugiesische Revolution, die hier Anschauungs- und Erfahrungsmaterial in der Tat liefern. Das kann man studieren, das kann man daraufhin untersuchen, was hat funktioniert, was hat warum nicht funktioniert, was ist wie sabotiert worden und warum ist es schließlich gescheitert. All diese Prozesse sind zu untersuchen und auf ihre Lehren hin abzuklopfen, auf das, was man übertragen kann und was man nicht übertragen kann. Also hier gibt es, glaube ich, inzwischen eine große Lernaufgabe. Da würde ich allerdings gleich konzeptionell einen Punkt betonen, den ich auch in der Kapitallektüre betone, nämlich das Kapital handelt von dem idealen Durchschnitt der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise. Also zwei Dinge würde ich daran betonen. Erstens geht es um Herrschaft, zweitens geht es um den idealen Durchschnitt. Das heißt, es handelt nicht von diesem oder jenem Anführungsstriche Kapitalismus oder konkreter kapitalistisch-bürgerlicher Gesellschaftsformation. Und jetzt kommt aus meiner Sicht ein Punkt, den meines Wissens Etienne Balibar in einer Untersuchung über Übergangsgesellschaften in den 5 Studien zum historischen Materialismus, die es auch nicht auf Deutsch gibt, ich glaube, die gibt es auf Englisch, herausgearbeitet. Übergänge in Richtung befreiter, sozialistischer, kommunistischer Gesellschaft gibt es immer nur in konkreten Gesellschaftsformationen. Es gibt nicht den allgemeinen Übergang. Dieses Konstrukt des idealen Durchschnitts ist selber nicht übergangsfähig, sondern das ist daraufhin angelegt, sich beständig zu reproduzieren. Hat es übrigens auch durchaus zu vieler Leute Überraschung immer wieder bewiesen. Also diese allgemeine Struktur der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise hat sich als ausgesprochen reproduktionsfähig erwiesen in der bisherigen Geschichte. Aber die Durchbrechung dieser Logik der Reproduktion des idealen Durchschnitts ist, das wäre jetzt meine These, immer nur auf der konkreten Ebene konkreter Gesellschaftsformationen, konkreter Kämpfe, konkreter Bündnisse und auch übrigens des Zusammenwirkens unterschiedlicher Herrschaftsverhältnisse, Stellung in der internationalen Hierarchie, ökologische Situation, Geschlechterverhältnisse, you name it, das ist nicht unbedingt jetzt eine vollständige Liste, zu lösen. Das heißt, und da muss dann auch berücksichtigt werden, dass die konkreten Gesellschaftsformationen nicht einfach zusammenfallen mit den nationalstaatlichen Grenzen. Also meines Erachtens haben wir inzwischen in der Europäischen Union eine sozusagen unvollständig vergesellschaftete, aber doch existierende EU-Formation, die sich nicht einfach auf die beteiligten Nationalstaaten reduzieren lässt. Das kann man also an den Leuten, die grenzübergreifend im Binnenmarkt arbeiten, ob als Billigarbeitskräfte oder als jugendliche Aufsteiger, da gibt es die unterschiedlichsten Varianten, kann man das gut bebildern. Und da reden wir von zig Millionen, also nicht sozusagen ein paar Marginale, sondern das ist wirklich, sind wirklich viele. Und diese Realität muss natürlich auch transformiert werden. Man kann nicht, also sozialistische Revolution wäre jetzt die These oder Transformation, wäre in Europa eben nicht mehr auf der Ebene des Nationalstaates alleine denkbar. Ich meine, wenn man das sozusagen bebildern will, könnte man natürlich jetzt auch das Beispiel Griechenland diskutieren, was da die Schranken der Transformationstätigkeit von Syriza, die ja durchaus solche Ambitionen haben und hatten, gewesen sind. Also von da aus würde ich jetzt sagen, haben wir inzwischen ein doch entwickelteres Verständnis vom Problem, haben einen Vorrat an Exempeln, an historischen Erfahrungen, die allerdings nicht aufgearbeitet sind. Aber es gibt da schon Literatur, wenn man sucht. Das ist nicht so, dass es da gar nichts gibt, aber auch die Autonomia Operaria hat natürlich Erfahrungen beigesteuert, nicht nur theoretische Konzepte. Also von da aus ist das, aber auch, sagen wir mal, die deutsche Sozialdemokratie oder die schwedische Sozialdemokratie hat in ihren Aufbruchsphasen durchaus interessante Exempel produziert, die man dann auch angucken muss. Und von da aus finde ich, dass dann eben einen problematischen Rückfall, wenn Al-Ghulouli die Position bezieht, wonach die Volksmassen ihre elementaren Kräfte außerhalb des Staates und gegen ihn organisieren müssen. Also sicherlich richtig, nicht einfach im Sinne der Logik der Staatsapparate, nicht unter Unterwerfung unter die Ideologie der ideologischen Staatsapparate, ja. Aber außerhalb, wo denn? Und es geht ja gerade darum, innerhalb dieser Staatsapparate die Widersprüche und Gegenkräfte zu stärken. Natürlich bis zu dem Punkt, dass es möglich wird, sie zu sprengen. Aber so wie man eben die Schule oder die Universität nicht dadurch sprengt, dass man sich außerhalb zusammenfindet, sondern natürlich kann man Stützpunkte außerhalb bilden, damit man besser sprengen kann. Das ist eine taktische Frage, die man so allgemein nicht beantworten kann. Aber zu glauben, man könnte gewissermaßen sich das ersparen und irgendwann würde dieser ganze Kladderadatsch dann von selber zusammenbrechen, das ist eben das, was ich auch als die anarchistische Illusion bezeichnen möchte. Ja? Ja, das ist ein schönes Beispiel. Rudi Dutschke war das, glaube ich, mit dem langen Marsch durch die Institutionen. Und Rudi Dutschke hat eben zwei Dinge nicht gesehen. Erstens, dass diese Institutionen selber eine große Kraft der Reintegration haben. Also es ist ja nicht so, dass die Universität, ja, sagen wir 1990 dieselbe ist wie 1968. Es hat sich da durchaus einiges verändert. Dann war es aber auch möglich, die Universität nochmal zu verändern, indem wir die neoliberalen Universitätsreformen bekommen haben, die dann in der Tat auf neue Weise eine Art von, man kann sagen, Professorenuniversität hat erstehen lassen, wo ich mir jetzt gerade habe erzählen lassen, dass Kollegen an der Humboldt-Universität, vielleicht gibt es die hier auch, das jetzt inzwischen schon so weit getrieben haben, dass wenn man sich bei ihrer Sprechstunde anmeldet, schon das Thema angeben muss, über das man mit ihnen reden will. Also eine Art von Reproduktion der Verhältnisse der Ordinarienuniversität, die wir 1990 sicherlich noch nicht antizipiert hätten. Also das ist in der Tat richtig. Diese Kämpfe sind damit, dass mal ein Durchbruch organisiert wird, nicht zu Ende. Und wenn man nicht voranschreitet, dann wird man zurückgerollt. Aber das Zweite ist, und das finde ich noch wichtiger, damit muss man rechnen. Es gibt Zyklen des Aufbruchs und es gibt Zyklen des Rollbacks. Das ist sozusagen, gehört zum historischen Prozess, glaube ich, dazu. So wie es Konjunkturzyklen in der Ökonomie gibt, gibt es eben auch große Konjunkturzyklen in der Politik. Aber was Dutschke gar nicht gesehen hat, meines Erachtens, oder erst sehr spät gesehen und dann auch mit Illusionen, die ich auch geteilt habe, das muss auch noch organisiert werden. Das heißt, damit ein solcher Prozess die Zyklen überstehen kann und tatsächlich einen Lernprozess organisieren kann, wo man dann beim nächsten Aufbruch, der kommt, dann wirklich noch weiß, was man beim letzten Aufbruch gelernt und gemacht und was gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat. Diesen Lernprozess, den muss man organisieren. Und diese Organisierung politischer Lernprozesse ist eine Aufgabe, die sich unterscheidet von der Bildung parlamentarischer Parteien. Das sind ganz verschiedene Aufgaben. In der Wirklichkeit der bundesrepublikanischen Verfassung ist aber ein solcher kollektiver Lernprozess nicht völlig unabhängig von politischen Parteien, die dann auch in Wahlen bei einer breiten Öffentlichkeit intervenieren, möglich. Das heißt, stellt sich die Frage, wie kann der Prozess der politischen Selbstorganisation systemkritischer Kräfte oder wie man die nennen will, revolutionärer Kräfte, transformatorischer Kräfte, wie kann der verknüpft, verbunden werden mit dem ja in der Bundesrepublik Deutschland relativ wichtigen Prozess und mächtigen Prozess der Parteireproduktion. Na, da gibt es das alte Bild der Revolutionären Arbeiterpartei. Das ist aber aus einer Zeit, wo es gewissermaßen eigentlich die Ausnahme war, dass es eine große Organisation war, die Politik betrieb, sondern Politik im Wesentlichen von Persönlichkeiten betrieben wurde, wie wir das gegenwärtig immer noch in Frankreich haben. Dass Macron da so durchmarschieren konnte, hängt eben auch damit zusammen, dass das französische Parteiensystem weitgehend noch auf solchen Persönlichkeiten und Gruppen beruht, die dann Politik machen oder auch nicht machen und sich dafür in bestimmten Konstellationen zusammenfinden, die dann auch schnell geändert werden können. In der Situation sind wir in Deutschland nicht, sondern wir sind in Deutschland tatsächlich in einer Situation, wo es große und mächtige Parteiapparate gibt, wo die zwar, sagen wir mal, in der neoliberalen Krise ein bisschen abgeschmolzen sind, aber inzwischen schon wieder zugenommen haben, also sich stabilisiert haben auf jeden Fall. Selbst eine solche Partei wie die liberale Partei FDP hat inzwischen wieder einen Parteiapparat. Das gehört sozusagen zu der deutschen Situation dazu. Und in der Situation stellt sich diese Frage natürlich ganz intensiv. Wie kann tatsächlich eine solche Organisierung systemkritischer, revolutionärer, radikaler Kräfte erreicht werden, die diese Parteiapparate nutzt, was natürlich auch heißt, die sich auf sie einlässt, mit der Gefahr, von ihnen unterworfen zu werden. Was ein klassisches Problem des sogenannten Entrismus ist, den insbesondere die Trotzkisten entwickelt haben. Also, dass man in Parteien hineingeht, existierende Arbeiterparteien war da die Idee, um dann in ihnen allmählich durchzusetzen eine Wiedergewinnung einer transformatorischen oder revolutionären Perspektive. Wir haben solchen Entrismus in der Frühphase der Grünen erlebt, Ich selber war sozusagen, könnte man sagen, korrespondierendes Mitglied der Gruppe Z, die so erfolgreiche grüne Politiker wie Ebermann und Trampert hervorgebracht hat, und hatte auch damit zu tun, dass die Gruppe GIM oder eine Abspaltung von der Gruppe GIM von den Trotzkisten als Gruppe in die Grünen eintrat, also Entrismus praktizierte. Aus denen ist dann so jemand wie Harald Wolff hier in Berlin hervorgegangen, also auch nicht einfach Randfiguren, sondern durchaus Figuren, die diesen Entrismus erfolgreich betrieben haben. Aber immer wieder mit dem Gesamtresultat, dass entweder die Marginalisierung erfolgte, Trampert Ebermann haben sie genauso die Grünen verlassen wie meinetwegen Jutta Ditfurth, und oder die Vollintegration in die Logik der Partei erfolgte, wie das bei Harald Wolff als Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender und jetzt Generalsekretär der Linken durchaus zu beobachten ist. Wobei natürlich damit noch nicht gesagt ist, dass er jetzt sich selbst aufgegeben hätte. Und vielleicht ist das transformatorische Projekt da noch irgendwie drin aufgehoben, aber es wird nicht mehr als solches erkennbar. Und diese Erfahrung wird man hier aufarbeiten müssen. Und damit komme ich jetzt ganz rasch zu meinen Schlusspunkten. Also es gibt da eine Kontroverse über diese Agnoli-Problematik zwischen Schlemmermeier und Demirovic. Die habe ich Ihnen dann in der Bibliografie sozusagen aufgeschrieben. Zum Schluss will ich da nur darauf hinweisen, dass in Schlemmermeiers Replik, finde ich richtig und weiterführend, drei Verwirrungen festgehalten werden. Erstens die Verwirrung Realpolitik und radikale Politik als grundsätzlich miteinander unvereinbar zu halten. Das heißt also radikale Politik von vornherein als irreal und imaginär zu definieren, was ja irgendwie dann nicht besonders radikal ist. Andererseits aber auch Realpolitik eben nicht so wie bei den Grünen zu definieren als Politik der opportunistischen Unterwerfung, sondern als eine Politik, die wirklich Effekte erzielt. Und da würde ich an die Frühzeit der Grünen erinnern, wo in Hamburg die damals regierende SPD anfing, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, bloß weil die Grünen-Alternative Liste in der Bürgerschaft saß, in Erwartung, durch diese Maßnahmen irgendwann dazu in die Lage zu kommen, diese entweder überflüssig zu machen oder mit ihr koalieren zu können. Also schon die bloße Präsenz im Parlament hat reale, und auch, das waren auch nicht, sagen wir mal, kleine Reformen auf dieser Ebene des Stadtstaates, Effekte erzielt, die sich als politische Veränderung beschreiben ließen. Zweitens die Notwendigkeit des Aufbaus alternativer Institutionen und Organisationen, wobei ich würde dazu neigen, zwischen Organisationen und Institutionen zu unterscheiden, aber das muss man dann der Debatte überlassen, und auch die strategische Differenzierung zwischen den bestehenden Institutionen und Organisationen. Also hier kann man nicht alles einfach über einen Kamm scheren. Ideologische Staatsapparate und repressive Staatsapparate haben eine unterschiedliche Logik. Man kann dafür argumentieren, dass man in allen präsent sein muss, aber in repressiven Staatsapparaten beschränkt sich die Möglichkeit eigentlich auf Informationsbeschaffung und Sabotage. In ideologischen Staatsapparaten kann man tatsächlich darauf hinwirken, dass sie zusätzliche Spielräume schaffen. Und das ist natürlich nicht unwichtig. Deswegen ist zum Beispiel auch die Lehre an der Universität ein durchaus wichtiger Einsatz politischer Auseinandersetzung. Und schließlich das gemeinsame Problem von Offe und Anjuli. Die Klaus Offe und Anjuli sind natürlich in vielen Gegensatz gewesen. Sie haben beide aber das Problem, sich anzugucken, wie die Institutionen insgesamt daran arbeiten, die Garantie der Reproduktion der Herrschaftsverhältnisse zu gewährleisten und wie dies in einer institutionellen Strategie, ich würde ergänzen, von oben und von unten dann durchgesetzt und verdichtet wird. Als weitergehende Fragen will ich dann noch, bevor wir, auch noch ein bisschen Zeit haben wir ja noch, will ich noch ansprechen, die Widersprüchlichkeit des Politischen. Das hat Jacques Rancière versucht, indem er zwischen Politik und dem Politischen unterschieden hat. Das halte ich für problematisch, weil das zu sehr auseinander nimmt, sondern ich glaube, man muss die Widersprüchlichkeit im Politischen selber ansetzen. Also Politik, mit Rancière zu sprechen, muss im Politischen selber wirksam werden und möglich werden. Und das scheint mir auch der Einsatz all dieser Debatten zu sein. Wenn es denn so wäre, dass Politik eben von vornherein nur die Reproduktion der bestehenden Herrschaftsverhältnisse ist, ohne jedes Risiko, dann wäre in der Tat der anarchistische Rat, sich darum nicht zu kümmern, richtig. Aber da es wohl so ist, dass Reproduktion politisch vermittelt werden muss, und zwar immer, und dass das nicht ohne erstens Veränderung der Handlungsmöglichkeiten und das heißt auch mögliche Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten abgeht und zweitens auch nicht ohne jedenfalls gelegentliche Möglichkeiten des Bruchs mit den bestehenden Herrschaftsverhältnissen, scheint es mir richtig zu sein, wie er jetzt hier formuliert, Politik und Ökonomie als unterschiedliche Aggregatzustände desselben Reproduktionsprozesses zu begreifen, die beide ihre spezifischen Widersprüchlichkeiten haben. Und dann hebt er noch spezifisch darauf ab, dass im Prozess der historischen Konstituierung von gesellschaftlichem Wissen und Erfahrung, deren Realisierung im Zuge der kapitalistischen Reproduktion von Gesellschaft aber immer wieder durchgestrichen wird, ein Bestand an Wissen und Erfahrung generiert wird, den es immer wieder aufzufinden und zu aktivieren gilt, um tatsächlich dem ungestörten Reproduktionsprozess der Herrschaftsverhältnisse entgegenzuwirken. Ja, er hat dann noch hervorgehoben, dass es eine strukturelle Verwiesenheit des Staates auf die historische Rationalisierungsdynamik des Kapitalismus gibt. Also der moderne Staat ist eben in gewissem Sinne tatsächlich der kapitalistische Staat, der Staat, der der kapitalistischen Produktionsweise zugehörig ist und als solcher auch allgemein theoretisch gefasst werden kann, auch wenn die konkreten politischen Kämpfe immer Kämpfe in bestimmten Gesellschaftsformationen sind und dass also auch jeder Kampf gegen die Akkumulationslogik des Kapitals, was hier als historische Rationalisierungsdynamik gefasst wird, was ich etwas schräg finde, immer auch politisch ist. Von daher ist auch die Trennung der gewerkschaftlichen Kämpfe von den politischen Kämpfen zu relativieren. Also gerade radikale gewerkschaftliche Kämpfe sind immer auch politisch. Ich habe an den Bergarbeiterstreik erinnert, den Margaret Thatcher sozusagen mit politischer Gewalt gebrochen hat, um ihr neues Regime zu etablieren. Aber das gibt es natürlich auch in der Geschichte der gegenwärtigen deutschen Gewerkschaften. Sowohl bei IG Metall als auch bei Verdi gibt es jedenfalls Momente der Strategie, die versuchen, gesellschaftspolitisch handlungsfähig zu werden, indem etwa prekär Beschäftigte integriert werden, indem Fremdfirmenbeschäftigte gleichgestellt werden, und zwar mit dem Instrumentarium der tarifvertraglichen Vereinbarung. Das heißt, diese verschiedenen Formen von Widerspruchsentwicklung und Widerspruchsvorantreiben ist eben immer wieder zu sehen als Politik und damit als Einflussnahme auf die Möglichkeiten der Reproduktion von Staatlichkeit und damit auch als Teilnahme an dieser Dynamik, indem der Staat sich tatsächlich, indem er sich verändert, reproduziert. Natürlich gilt da immer gewissermaßen die Warnung vor der passiven Revolution. Il Gatto Pardo hat das, da ist das formuliert, dass alles sich verändert, damit alles gleich bleiben kann. Wir sagen, die konkreten Vermittlungsformen, die Bewegungsformen der Widersprüche werden umgebaut, aber das gesellschaftliche Herrschaftsverhältnis und seine staatliche Strukturierung bleiben letztlich unangetastet. Das ist aber eben genau der Gegenstand der Kämpfe. Ich denke auch nicht, dass jederzeit sozusagen die Herrschaft des Kapitals zur Disposition steht. Nein, man kann nicht jederzeit die Frage der Reproduktion, der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise stellen, sondern die muss erst in den Horizont der politischen Auseinandersetzung gerückt werden und das ist selber ein Gegenstand politischer Kämpfe. Und in der Tat muss man dann immer damit rechnen, dass die Staaten, selbst wenn man wie Syriza an der Regierung ist, den Imperativen von Wettbewerbsfähigkeit und Staatenkonkurrenz unterworfen bleiben, also im internationalen Zusammenhang, und in der Europäischen Union dann den konkreteren Herrschaftszusammenhang dieser Art von politischem Gemeinwesen, das die Europäische Union konstituiert, was weit mehr ist als jetzt die Weltmarktabhängigkeit, die allen Staaten zu eigen ist. Perspektiven der Debatte wollte ich jetzt abschließend aufmachen. Dabei nochmal an die Kontroverse zwischen Althusser und Balibar, die wirklich hart war und die auch zu einer Art von Bruch zwischen ihnen geführt hat, über die Partei außerhalb des Staates. Ich denke, man kann hier ganz deutlich machen, dass das kein einseitig auflösbarer Widerspruch ist. Also man kann nicht sagen, halten wir uns aus Parteien raus, dann haben wir das Problem nicht. Das Problem ist halt, dass eine gesellschaftliche Transformation ohne den Rückgriff auf den Staatsapparat so nicht vorstellbar ist. Beziehungsweise man kann Schritte in die Richtung machen, aber dann kommt der Staatsapparat, wie das im Fall der Genossenschaftsbewegung im frühen 20. Jahrhundert passiert ist, und kassiert das ein, ordnet das in staatliche Herrschaftsstrukturen unter oder sogar in faschistoide und faschistische Formen des Staatsumbaus im Sinne einer reaktionären Stärkung der unterdrückerischen Momente des Staates. Das heißt, wenn man den Widerspruch nicht einseitig auflösen kann, dann muss man nach Bewegungsformen suchen. Und ich denke, man kann immerhin schon sagen, welche Bewegungsformen wir suchen und welche wir zu bekämpfen versuchen. Es gibt unterdrückende Bewegungsformen, also die faschistischen Kooperativen, die faschistischen Genossenschaften oder die faschistischen Gewerkschaften, Kraft durch Freude und all das, was damit im Nazistaat zusammenhing, waren sicherlich unterdrückende Formen der Bewegung dieser Widersprüche. Und es gibt befreiende und erweiternde Formen, wobei vielleicht wichtig ist, dass es eben nicht sozusagen einfach nur das Unterdrückende einerseits und das Befreiende andererseits gibt, sondern dass das hier Abstufungen gibt. Also es gibt ja die Debatte, ich glaube, das ist bei Trotzki zu finden, ob man in faschistischen Gewerkschaften als Marxist arbeiten soll. Und das ist in der Tat dann innerhalb dieser Debatte bejaht worden, weil auch hier ist der Kampf zu führen, ob man nicht hier Spielräume gewinnen kann für eine eigenständige Organisierung für widerständiges Bewusstsein, für widerständige Netzwerke und Zusammenhänge. Problematisch, aber man kann es nicht einfach die Debatte abtun. Na, man kann dann diskutieren, ob das wirklich realitätstüchtig ist und was die Voraussetzungen dafür sind. Denn ich denke, man kann, das wäre mein Versuch dazu, Stellung zu nehmen, sagen, in dem Moment, wo man in der Tat selber in einer Weise organisiert ist, die es einem möglich macht, dann auch diesen ganzen Druck und diesen ganzen Anpassungszwängen strategisch und taktisch zu widerstehen, in dem Moment ist, kann man über sowas nachdenken. Muss man dann immer noch konkret gucken, ob das überhaupt geht. Denn es hat natürlich keinen Sinn, sie sofort dann erkannt und gewissermaßen ins nächste KZ gebracht zu werden. Das wäre sozusagen, ja, da muss man erst mal wissen, ob die Kräfteverhältnisse so sind, dass eine solche Intervention möglich ist. Aber unter dieser Voraussetzung, dass man selber gewissermaßen nicht nur ein Einzelkämpfer ist, sondern Bestandteil eines wirksamen Netzwerks, um nicht zu sagen einer wirksamen Organisation, einer handelnden Organisation, unter der Bedingung kann man dann in die konkrete Prüfung der Voraussetzungen, wie sie gegeben sind, eintreten. Ohne dass, wenn man sagt, ich bin halt ein starker Mensch und ich werde das schon irgendwie hinkriegen, dann sollte man es lieber vergessen. Also so stark ist keiner, dass er in der Lage ist, der Logik einer ganzen Organisation zu widerstehen. Dann, denke ich, ist es wichtig, tatsächlich, was sozusagen in der Tradition nicht gemacht worden ist, weil die Tradition ist im Grunde immer noch, die marxistische Tradition, ist immer noch orientiert an einem Bild von Arbeiterpartei aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, wo die oppositionellen Strömungen die einzigen waren, die sich als Parteien organisierten. Also in Staaten, die eben noch nicht moderne demokratische Republiken waren, war es eben so, Ausnahme Schweiz und die USA, aber an die denkt man nicht, weil die auch sozusagen andere Typen von Parteien organisiert haben. Na, also Beispiel Sozialdemokratische Partei, Beispiel Kommunistische Parteien in der Sowjetunion, Entschuldigung, ja, und vorher in Russland. Diese Parteien waren eben noch die einzigen. Während in demokratischen Republiken sozusagen die unterschiedlichsten Strömungen sich in der Parteiform organisieren. Also die Arbeiterpartei nicht mehr das Modell der parteilichen Organisierung ist. Das muss man wirklich begreifen, dass parlamentarische Parteien heute eben tatsächlich Bestandteil des ideologischen Staatsapparats Politik sind und als solche zur Reproduktion der bestehenden Herrschaftsverhältnisse beitragen. Das hebt aber nicht auf die Frage, wie man sich organisieren kann und muss, um in diesen Parteien, und die Parteien sind auch unterschiedlich, real unterschiedlich, ein Unterschied, ob man in der Linken ist oder in der CDU, oder auch ob man in der Linken ist oder in der Sozialdemokratie, ein realer Unterschied, da sind es real unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten. Aber auch in der Linken stellt sich natürlich die Frage, wie man sich organisiert, damit man da wirklich nicht nur als Einzelner, sondern als Bestandteil einer politischen Strömung Politik machen kann. Wobei heute dann darüber hinaus sich entwickelt hat, nicht nur die parteiinterne Strömung und ihre Organisation, sondern auch parteiübergreifende Initiativen. Ich erinnere nur an die Initiative Crossover zwischen Grünen, Sozialdemokraten und Linken, die es an der Gründung ich beteiligt war in den 90er Jahren, die es sozusagen in abgeschwächter Form immer noch gibt, in Gestalt des Instituts Solidarische Moderne und andere Formen, wo also der Versuch gemacht wird, teils von unten, teils auf parlamentarischer Ebene, ein mögliches rot-grün-rotes Bündnis vorzubereiten. Und natürlich kann man sagen, das sind dann sekundäre Bildungen, die gewissermaßen die Parteien voraussetzen und dann darüber hinaus über Bündnisse reden. Eigentlich war das aber nicht so gedacht, sondern wenn man sich die Geschichte von Crossover anguckt und die ersten Publikationen, die ich auch mit herausgegeben habe, dann sieht man, dass es da auch darum ging, gemeinsam eine Programmatik als parteienübergreifende Strömung zu entwickeln. Crossover ist nicht einfach nur ein Prozess der Diplomatie zwischen unterschiedlichen Parteiapparaten, sondern war auch durchaus gedacht als ein Prozess, in dem Parteimitglieder und Aktivisten und auch Funktionsträger aus unterschiedlichen Parteien sich auf eine gemeinsame parteiübergreifende Programmatik verständigt haben. Oh, jetzt habe ich plötzlich 16 Uhr. Dann, jetzt habe ich aber jetzt gnadenlos überzogen. Entschuldigung, das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, an der Stelle kann ich aber auch schließen.